auf die zwei Begriffe Kirche und Gemeinde. Werden sie auswechselnd gebraucht oder nicht? Man weiß nicht genau, wo das Wort Kirche herkommt. Es könnte sein, dass es von dem griechischen Wort Kyriakos kommt und das bedeutet das, was des Herrn ist oder dem Herrn eigen oder einem Herrn eigen, in diesem Fall dem Herrn Jesus Christus. Zweierlei wird im Neuen Testament des Herrn eigen genannt mit diesem Wort. Das heißt, das Wort wird zweimal gebraucht. Einmal in Bezug auf das Abendmahl in 1. Korinther 11, es ist das Mahl eines Herrn, Herres da betont, und in Offenbarung Kapitel 1, an einem Tag, der dem Herrn gehört. Und dieser Ausdruck bezieht sich wahrscheinlich auf den Sonntag und nicht auf den Tag des Herrn, von dem im Alten Testament immer wieder die Rede ist und auch im Neuen Testament, denn die Formulierung ist eigentlich anders. Und jetzt ist die Möglichkeit da, dass die Gemeinde auch so bezeichnet wurde mit der Zeit, aber das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall finden wir dieses Wort in verschiedenen Sprachen. Wir haben es in der englischen Sprache in Form von Church, ist dasselbe Wort, Kirche, nur etwas anders geschrieben und ausgesprochen. Wir haben es im schottischen Kirk, wir haben es im holländischen Kerk, wir haben es im russischen Zirkel, im kroatischen genauso Zirkel. Ist richtig?
Ja.
Wahrscheinlich auch in anderen Sprachen, in den skandinavischen Sprachen ebenfalls. Das sind Abwandlungen dieses selben Wortes. Das Wort ist in Gebrauch gekommen, besonders in den großen Kirchen, die in der Kirchengeschichte entstanden sind, von der römischen Kirche und dann auch von den protestantischen Kirchen, die aus der römischen Kirche hervorgingen. Aber da diese Kirchen nicht dem neutestamentlichen Bild entsprachen, kann man auch andere Begriffe gebrauchen und sind auch andere Begriffe gebraucht worden. Ein anderer Begriff, der gebraucht worden ist, ist Kongregation oder Zusammenkunft. Den hat, es dürfte Wycliffe sein, glaube ich, der englische Übersetzer, der diesen Ausdruck gebrauchte. Es kam im englischen Sprachgebrauch der Begriff Assembly auf in dieser Beziehung, das heißt Versammlung, ist von den deutschen Davisten, von der Brüderbewegung übernommen worden, nicht zu verwechseln mit den mennonitischen Brüdern oder den zinzendorfischen. Das sind Versuche, etwas genauer die Gemeinde zu bezeichnen. Das deutsche Wort Gemeinde ist ein politisches Wort, das heißt, das ist das deutsche Wort, das die politische Gemeinde bezeichnet und ist sehr geeignet, auch die Gemeinde Jesu bezeichnen, da auch das griechische Wort Ekklesia genau dasselbe eigentlich oder sehr ähnliches bedeutete in der damaligen Politik. Das griechische Wort für Gemeinde wurde ja aus der damaligen Politik übernommen, so wie viele Wörter, auch vom Leben, vom wirtschaftlichen Leben, vom politischen Leben, vom gesellschaftlichen Leben übernommen wurden und dann neu gefüllt wurden. Gemeinde ist immer noch das beste Wort für die neutestamentliche Gemeinde, während Kirche in unserem Ohr doch etwas mehr besagt. beziehungsweise etwas anderes, wenn eine Kirche überhaupt nicht aus Wiedergeborenen besteht. Manch eine Richtung nennt sich Kirche, ist aber nicht die Gemeinde. Wobei man auch sagen muss, es bezeichnen sich auch viele Freikirchen Gemeinde, wobei sie nicht die Gemeinde sind, die im Neuen Testament Gemeinde war. Denn sobald man eine Organisation Gemeinde nennt, hat man nicht mehr die biblische Gemeinde. Dann wird das Wort Gemeinde ebenfalls missbraucht. Denn die biblische Gemeinde war einfach die Schar der Christen, alle Christen. Und sobald sie eine Organisation haben, die nicht alle Christen einschließt, dann haben sie schon nicht mehr den neutestamentlichen Begriff. Sodass auch der Begriff Gemeinde in Gefahr gerät, verkirchlicht zu werden, wenn man es so sagen darf. In Übersetzungen aus dem Englischen ist es ratsam, wenn man von der Gemeinde Jesu spricht, nicht das Wort Kirche zu gebrauchen. Und ich bin eigentlich überrascht etwas konsterniert, dass das immer noch geschieht. Selbst im CLV-Verlag, der es besser wissen sollte, das ist der Verlag von Wolfgang Bühne, der ja zur Brüderbewegung gehört, zu der deutschen Brüderbewegung. Und in Übersetzungen aus dem Englischen kann da immer noch Kirche stehen, weil im Englischen Church steht. Ja? Aber das englische Wort Church wird tatsächlich für Gemeinde gebraucht. Wir haben nur ein Wort im Englischen. Und wenn eine Sprache nur ein Wort hat, und ich denke, das ist ebenfalls in der russischen Sprache der Fall, dann natürlich muss man dieses Wort gebrauchen, da muss man einfach anders inhaltlich denken, nicht wahr? Genügt das für diese Frage oder wollte man noch weiter? Im Deutschen sollte man, wenn man von der biblischen Gemeinde spricht, das Wort Gemeinde gebrauchen, nicht Kirche. Aber in einigen Sprachen hat man kein anderes Wort. Leider. Sind noch andere Fragen, bevor wir zum letzten Abschnitt übergehen? Wenn nicht, dann können Sie noch hinterher Fragen stellen. Wir sind in Kolosser 4, Vers 3. Paulus bittet um Fürbitte. Und wir stellen die Frage, wie lautet diese Fürbitte, die er sich von den Kolossern erbittet, die er von ihnen wünscht. Die Fürbitte ist eine zweifache, die sie tun sollen. Die erste Fürbitte lautet, damit Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu sagen, weswegen ich auch gefangen genommen worden bin. Hier ist einiges zu beachten. Erstens, bei einer offenen Tür in der Missionsarbeit, bei einer offenen Tür des Wortes, geht es um das Geheimnis Christi. Das Wort Wort wird manchmal im Sinne von Botschaft oder Verkündigung gebraucht. Und so ist es hier. Eine Tür des Wortes ist eine Tür der Verkündigung. Und Paulus meint, eine Möglichkeit, das Geheimnis Christi zu verkünden. Wir merken hier, dass das Wort Geheimnis wieder im Sinne von Wort Gottes oder Evangelium gebraucht wird. Manchmal wird es von Epheser 3 her zu stark eingeengt. Und man denkt, es würde sich nur darum handeln, dass auch Heiden mit hinzukommen dürften zur Gemeinde Jesu, nebst Menschen aus Israel. Natürlich gehört das zum Geheimnis, aber das ist nicht erschöpfend. Das war nur ein Aspekt der Evangeliumsbotschaft. Manchmal geht man so weit und zählt vielleicht 7 Geheimnisse der Bibel auf. Es gibt so Studierende der Bibel, die gern diese Sonderthemen studieren und dann zählen sie, wie viel Mal das in der Bibel vorkommt. Das kann man tun Das ist manchmal interessant und manchmal sogar wertvoll. Aber man kann sehr schnell auf Sonderwege geraten. Zum Beispiel, wenn man alle Kronen zählt. Ja? Man muss dann ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sind sie alle dieselbe Krone, ja? Nur anders bezeichnet. Wenn sie alle meine Namen aufzählen würden, dann hätte ich 3. Ja? Aber ich bin nur eine Person. Ja? So ist auch das Geheimnis, von dem hier die Rede ist, ein Geheimnis, nämlich das Evangelium, das im Alten Testament nicht so deutlich war, jetzt aber auf den Leuchter gestellt ist. Es geht also um das Evangelium, wenn man eine offene Tür hat, eine offene Tür zur Verkündigung, dann sollte man das Evangelium verkünden, nicht etwas anderes. Paulus sagt zweitens, wegen dieser Botschaft wurde er gefangen genommen, weil er diese Botschaft verkündete. Christen sind sich nicht immer einig in dieser Frage, wann darf man das Risiko eingehen, gefangen genommen zu werden. Da sollten wir sehr vorsichtig sein und andere Menschen nicht kritisieren. Ich sage das als ein Bruder von Brüdern und Schwestern. Ich möchte uns das nahelegen. Unter Leuten, die von drüben kommen, ist zu viel Kritik an dieser Stelle. Es ist zu viel Kritik an beiden Seiten des Themas. Wir sollten das dem Einzelnen überlassen. Natürlich sollten wir versuchen, zu einem Konsens zu kommen. Es wird zu schnell gesprochen davon, dass einige sich einfach in die Leiden hineinwarfen gleichsam. Das wissen wir nicht, ob sie das taten. Wir sollten uns hüten vor solchen Ausdrücken. Das wissen wir nicht. Wir können Leute nicht ins Herz schauen. Wir wissen nicht, wie sie vor dem Herrn standen. Andererseits muss auch geprüft werden, ob man wirklich bereit war, Stellung zu beziehen und das Risiko einzugehen. Auf beiden Seiten, finde ich, aus meiner Erfahrung, sollte man etwas zurückhaltend sein. Paulus war bereit. Er war bereit, Vorsichtsnahmen zu treffen. Er wollte nicht um jeden Preis gefangen genommen werden. Zum Beispiel hat er die Möglichkeit wahrgenommen, seine römische Bürgerschaft kundzugeben. Und das hat ihn davor bewahrt, misshandelt zu werden. Oder sogar weiter im Gefängnis zu bleiben. Das hat er in Philippi getan. Wir müssen beten, dass der Herr uns die richtigen Worte gibt, den richtigen Weg zeigt. Und dann kann es noch verschieden sein. Der Herr hat verschiedene Wege. Der eine darf fliehen, der andere darf nicht fliehen. Das sind persönliche Wege des Herrn. Aber auf jeden Fall wollen wir zu denen stehen, die bereit sind zu leiden. Und Paulus war bereit zu leiden und er bittet die Kolosser darum, ihm beizustehen, für ihn zu beten. Er sagt, ich war bereit, gefangen genommen zu werden für diese Botschaft. Bitte steht mir bei mit Fürbitte. Drittens, die Gefangennahme bedeutet für Paulus nicht den Schluss seiner missionarischen Tätigkeit. Er will weiterhin trotz seiner Kette, eine Kette band ihn an einen Soldaten. Und das war auch die amtliche Bezeichnung für seine Art von Gefangenschaft. Es gab in der römischen Politik oder Handhabung 3 Arten von Gefangenschaft. Eine freiere, eine sehr schlimme und eine dazwischen. Und Paulus kennt die, die dazwischen ist. Er ist also gefangen, gekettet an einen Soldaten. Am Ende des Epheserbriefes, Parallelbrief zu diesem Brief, sagt er, wofür ich ein Botschafter in einer Kette bin. Normalerweise, glaube ich, übersetzt man in Ketten oder Banden. Sollte Singular heißen. Also, die Gefangennahme bedeutet für Paulus nicht den Schluss seiner missionarischen Tätigkeit. Das ersehen wir aus dem Ende, dem 28. Kapitel der Apostelgeschichte. In dieser Gefangenschaft befindet er sich hier im Kolosserbrief wohl immer noch. Er will weiter, solange er kann, irgendwo, irgendwann Jesus bezeugen, von Jesus sprechen. Und deshalb soll man um die Möglichkeit bitten, dass ein, auch während er Gefangener ist, eine offene Tür hat. Das heißt einfach, dass es Menschen gibt, denen er die Botschaft sagen kann. Viertens. Es ist Gott, der Türen des Wortes oder der Verkündigung öffnet, damit Gott uns eine Tür öffne. Deshalb beten wir, weil er es tun kann. Wenn er es nicht tut, dann fügen wir uns. Dann ist die Zeit vorbei für manche Menschen. Auch das müssen wir annehmen, dass wir manchmal schweigen müssen. Es ist nicht immer möglich. Aber wenn Gott es will, kann er Türen öffnen, Möglichkeiten geben für die Verkündigung des Wortes Gottes. Weil Gott es ist, der die Tür öffnet, wenn wir sie, die Türen wollen, müssen wir uns bei ihm melden und sie von ihm erbitten. Das bedeutet aber auch, dass nur Gott solche Türen öffnen kann. Nur er ist es, der solche Türen öffnen kann, die Satan oder auch Sünde geschlossen hatten. Manchmal sind es Menschen, die Türen schließen, aber dahinter steht Satan. Manchmal ist es Sünde bei einem Menschen, der die Tür schließt. Und dann respektiert Gott selbst manchmal diese Rebellion, dieses Festhalten an der Sünde. Aber er kann auch Menschen überwinden. Es bleibt ein Geheimnis, warum einige sich öffnen, andere nicht. Nun gibt es ein verwandtes Anliegen in Vers 4. Damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Hier lernen wir dreierlei wenigstens. Einmal, das Reden der Christusbotschaft soll so geschehen, dass es offenbart, damit ich es offenbare. Er spricht von der Christusbotschaft, vom Wort des Evangeliums. Manchmal leider verhüllen wir die Botschaft. Alle Klarheiten werden beseitigt anstatt Unklarheiten. Diese Gefahr laufen wir sehr schnell. Es muss erbeten werden, Herr, gib mir die rechten Worte, damit ich deine Wahrheit nicht noch verdunkle, sondern ich möchte wirklich Licht werfen auf dein Wort, mit deinem Wort, Wort mit Wort vergleichen, versuchen, das Brot zu brechen, nicht noch große, verhärtete Klumpen verabreichen, die wie Steine dann sind. Wir wollen so reden, dass Jesus Christus besser zu fassen ist und leichter aufzunehmen ist, anzunehmen ist. Offenbaren, nicht verschleiern. Worte können beides tun. Zweitens lernen wir, Gott bestimmt, wie wir reden sollen. Deshalb betet man zu Gott, damit man so redet, wie man reden soll. Paulus sagt, betet, damit ich so rede, wie ich reden soll. Das ist Geschenk, wenn wir das tun können. Und drittens, er kann helfen. Deshalb dürfen wir es auch von ihm erbitten. Jesus Christus, Gott kann mir helfen, so zu reden, wie ich reden soll. Wenn es dann hinterher doch nicht geklappt hat, ich denke wenigstens, es hat nicht geklappt, dann muss ich vielleicht noch ernsthafter bitten. Und vielleicht muss ich noch eifriger lernen, wie zu sprechen. Manches kann erlernt werden. Zum Beispiel ist meine Schwierigkeit, dass ich nicht deutlich genug spreche und nicht langsam genug. Nun, manchmal ist es mir geschenkt, manchmal nicht. Und wenn ich das weiß, das kann schon geübt werden. Und dann gehe ich manchmal zu Hause im Zimmer auf und ab und bete laut und langsam und versuche, die Lippen so zu bewegen und so langsam zu sprechen, dass ich selbst verstehen kann, was ich sage. Können Sie auch üben, ja. Zweitens, zweite Aufforderung oder Aspekt in diesem letzten Teil, Weisungen über das Verhalten. In den Versen 5 und 6, den letzten Versen dieses dritten Teils des Briefes, haben wir Weisungen über das Verhalten der kolossischen Christen. Zunächst über das Verhalten im Allgemeinen, klein a. Über das Verhalten im Allgemeinen. Weisungen über das Verhalten, arabisch 2 und jetzt klein a. Über das Verhalten im Allgemeinen und dann wird es über das Reden im Besonderen gehen. Also klein a, über das Verhalten im Allgemeinen. Vers 5. Da sagt Paulus, wandelt in Weisheit. Auf die Weisheit hatten ja die kolossischen Christen so viel Wert gelegt, wenigstens die Irrlehre. Erkenntnis, Weisheit, die wurden doppelt groß geschrieben. So scheint es. Und sie sollten groß geschrieben werden, sagt Paulus, nur richtig gefüllt werden. Erkenntnis ist nicht verkehrt, meint Paulus. Weisheit ist durchaus nicht verkehrt. Immerhin hatte Salomo gesagt, Weisheit ist das Wichtigste. Und deshalb hat Gott gesprochen, weil es vonnöten war. Der Mensch war in der Dunkelheit, in der Irre, in der Torheit. Und nun hat Gott Weisheit gesprochen und Erkenntnis gegeben, Auskunft gegeben über sich und das, was er möchte. Also, Weisheit ist vonnöten, aber ganz besonders auch, wenn wir als die, die weise geworden sind in Christus, in einem Maße, wenn wir es mit Nichtchristen zu tun haben. Wir wollen sie nicht für Toren halten, nur weil wir jetzt die Wahrheit gefunden haben und sie nicht. Wir müssen sie behandeln wie Ebenbilder Gottes, auch wenn sie verstümmelte Ebenbilder sind. Wir müssen sie respektieren, mit Achtung ihnen begegnen. So sagt Paulus, wandelt in Weisheit gegen die, die draußen sind. Es braucht eine Art, mit Nichtchristen umzugehen, auf dem Arbeitsplatz, in der Evangelisation, in der Verkündigung, überall, wo wir ihnen begegnen. Es braucht die Art des Evangeliums. Das heißt, wir wollen so mit ihnen umgehen, dass wir nicht der Anstoß sind. Wenn ein Anstoß da ist, dann soll er Christus sein, nicht wahr? Aber nicht ich. Von mir aus sollte kein Anstoß sein. Allerdings, wenn ich mich mit Christus identifiziere und der Anstoß ist Christus, dann natürlich kann er sich bei mir zum Ausdruck bringen. Das muss ich dann bereit sein zu erleiden. Aber so viel an euch liegt, sagt Paulus, wandelt in Weisheit. Das sagt er zu den Römern in Römer 12, so viel an euch liegt. Lebt in Frieden mit allen Menschen. Das heißt, dass wir nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen. Dass wir eine Brücke finden. Was interessiert den Menschen beim Zeugnis? Und vielleicht werden wir erst einmal nicht sprechen müssen oder dürfen. Vielleicht werden wir erst einmal Freundlichkeit zeigen müssen. Andererseits wollen wir auch nicht zu lange nur freundlich sein, ja? Irgendwo muss einmal der Mund aufgemacht werden. Aber es braucht Weisheit. Wie gehe ich jetzt vor? Viel Weisheit, und die kann erbeten werden, sagt Jakobus. Weisheit gegen die, die draußen sind. Beachten wir, es gibt solche, die draußen sind und die, die drinnen sind. Solche, die von den Großkirchen kommen, wo alles durcheinander ist, Wiedergeborene und Nicht-Wiedergeborene, die sind sehr schnell dabei zu sagen, wir sollten nicht kritisieren, wir wissen nicht, wer Christ ist. Es stimmt, das wissen wir nicht. Aber die Bibel gibt uns ein Recht, zu versuchen herauszufinden, wer Christ ist oder nicht. Und sie fordert von uns die Beurteilung. An den Früchten werdet sie erkennen und wir sollen sie erkennen. Denn schließlich müssen wir wissen, mit wem wir Gemeinschaft haben können und dürfen. Aber das braucht manchmal Zeit. Zunächst achten wir auf das, was er sagt, sein Bekenntnis. Denn es braucht Zeit, seinen Wandel zu prüfen. Aber wenn wir eine vorübergehende oder vorläufige, ein vorläufiges Kriterium haben wollen, dann fragen wir, was sagt er, was glaubt er? Aber später fragen wir, stimmt sein Leben mit dem überein, was er gesagt hat? Es muss schließlich herausgefunden werden, wer draußen ist und wer drinnen ist. Das gibt es, die Schrift spricht so. Sie spricht nicht in ewig vagen Begriffen. Diese Leute liegen verkehrt, wenn sie sagen, man sollte nicht kritisieren oder sollte nicht richten. Das ist kein Richten. Das ist ein Versuch herauszufinden, wo stehen wir. Und es ist auch nicht verkehrt, jemanden zu fragen, bist du Christ? Bist du wirklich wiedergeboren? Wir wollen wissen voneinander, wo stehen wir? Ja? Manchmal mag das vielleicht etwas irritierend sein für den anderen. Nun, wir wollen es so versuchen zu sagen, dass es nicht notwendigerweise irritiert, aber manchmal können wir es einfach nicht helfen. Ja? Ich habe einen lieben Bruder im Herrn, ich wusste, er war Christ, er war Ältester in einer Gemeinde. Aber ich meinte, Grund zu haben, zu fragen, Bruder, liebst du wirklich Jesus? Ja? Das hat ihn verletzt. Das mag sein, aber wir müssen manchmal solche Fragen stellen, auch der Seelsorge wegen. Halten wir fest daran, Gemeinde ist nur Leute, die drinnen sind. Es gibt eine Grenze und die Grenze ist das Heil. Die Gemeinde besteht aus allen, die Christen sind, nicht weniger, aber nicht mehr. Gegen die, die draußen sind. Kauft dabei die gelegene Zeit aus. Das griechische Wort bedeutet nicht nur Zeit, sondern die gelegene Zeit. Gott gibt gelegene Zeiten. Zum Zeugnis, zum Ankommen bei Ungläubigen. Wenn Gott uns die Gelegenheit gibt, wollen wir sie auskaufen. Alle Gelegenheiten, das Reich Gottes zu fördern, wollen wir wahrnehmen. Viele von uns wussten, als die Perestroika anging, als die Wende kam, jetzt muss die Zeit ausgekauft werden, denn die Wende kann sehr kurz dauern. Ja? Und wir haben gesehen, sie war von kurzer Dauer, hier und da. Hier und da dauert sie noch an. Ja? Aber es ist schon nicht mehr so einfach wie damals, nicht wahr? Es ist nicht mehr so einfach. Wir müssen die Zeiten auskaufen. Die Zeit der Revolution 1917 war vorübergehend eine ausgezeichnete Gelegenheit der Evangelisation, trotz mancher Leiden an anderen Stellen. Aber für manche war es eine ausgezeichnete Gelegenheit. Und in jener Zeit wurde viel evangelisiert und viele haben den Herrn angenommen. Es war kurze Zeit, aber es war eine gelegene Zeit. Solche Zeiten wollen wir erkennen, wenn sie da sind. Wir wollen sie uns zeigen lassen, ob sie in großen Gegenden vorkommen oder nur von Mann zu Mann. Kauft dabei die gelegene Zeit aus, wenn der Herr das Gebet um eine offene Tür erhört. Aber überhaupt, nach Epheser 5, wollen wir die Zeit zum Gutes tun auskaufen. Jede Gelegenheit zum Gutes tun wollen wir auskaufen. Wir wollen nicht für uns selbst leben, sondern wir wollen für den Herrn leben. Alles, was wir tun, wollen wir für ihn und in seinem Namen tun. Und dann hat es hier eine Bitte oder ja eine Fürbitte im Besonderen. Nein, Entschuldigung. Paulus spricht über das Reden im Besonderen. Er gibt Anweisungen für den Wandel. Klein b, über das Reden im Besonderen. Wir haben hier eine dreifache Weisung. Euer Wort sei in Gnade gesprochen. Euer Wort sei in Gnade gesprochen. Das ist eine etwas sonderbar klingende Formulierung. Und vielleicht ist es nicht ganz klar, was Paulus hier meint. In Vers 5 scheint es fast, als ob er an die offene Tür in den Versen 3 und 4 denken könnte. Und vielleicht hat dieses mit dem Zeugnis zu tun. Aber wahrscheinlicher ist, dass es überhaupt alles betrifft, was wir sprechen, was aus unserem Munde kommt. Euer Wort, ob es Zeugnis ist oder irgendetwas anderes, ob wir auf dem Volleyballplatz sind oder im Gespräch zu Hause in der Familie oder in der Gemeinde oder im Zeugnis, jedes Wort möchte in Gnade, das heißt mit der Hilfe Gottes, und schön, angenehm gesprochen werden. In Gnade könnte heißen die Art, das heißt eine angenehme Art, eine ankommende Art. Es könnte aber auch heißen mit Hilfe der Gnade Gottes. Nehmen wir beides und dann, glaube ich, sind wir auf jeden Fall schriftgemäß, auch was andere Texte betrifft. Euer Wort sei in Gnade gesprochen. Dann, euer Wort sei mit Salz gewürzt. Euer Wort sei mit Salz gewürzt. Ein guter Ratschlag. Was ist Salz? Nun, Salz wird für verschiedene Zwecke gebraucht. In diesem Fall könnten wir einmal an Bewahrung denken. Salz wird gebraucht, um Fleisch aufzuheben für längere Zeit, wenn man nicht Kühlschränke hat. Es bewahrt. Jedes Wort, das wir sagen, möchte bewahrend sein. Es möchte zum Guten beitragen und dieses Gute bewahren. Christen sollen in dieser Welt Salz sein. Wir sollen alles Gute versuchen zu bewahren. Überall, wo es noch Gutes in der Welt gibt, auch bei Unbekehrten. Auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Wir waren in diesen Tagen im Gang und dann wurde erzählt, wie es in den Schulen heute aussieht und wie es da zum Kampf, regelrechten Kampf kommen kann. Da wollen wir versuchen, Salz zu sein, richtig Salz zu sein. Und manchmal schmerzt es ein bisschen, nicht wahr? Besonders wenn da Verwundungen sind. Wir sind gerufen worden, in dieser Welt für das Rechte einzustehen. Und wenn es nicht uns gegönnt ist, das Gute zu bewahren, dann müssen wir das Böse erleiden. Das ja. Aber wir nehmen Stellung und sagen, so und so sagt unser Gott. Ja? Darf ich vielleicht noch einen Wink hier weitergeben für diesen Kampf? Bestehen wir nicht so sehr auf das, was wir glauben oder unsere Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft glaubt. Darum, das ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig subjektiv, was wir glauben. Dann scheint es, als ob das nur noch eine andere Meinung ist, im großen Pluralismus. Ja? Bedenken wir, die Wahrheit, die wir vertreten, darf nicht vertreten werden, wenn sie nicht von allen Menschen vertreten werden sollte. Wir vertreten Wahrheit, die für den Lehrer da maßgebend ist und für alle anderen Kirchen. Ja? So wie wir glauben, so sollten alle Kirchen glauben. Und wenn nicht alle Kirchen so glauben sollten, dann sollten wir auch nicht so glauben. Das sind keine Sonderwahrheiten. Verstehen Sie? Das heißt, wir sagen unserem Gegenüber, so steht's geschrieben. Und dieses Buch hat Gott schreiben lassen. Genieren wir uns nicht, auch wenn Sie spotten. Dies ist Gottes Wort. Und unser Gott und Ihr Gott übrigens auch. Sie werden wohl zugeben müssen, es gibt einen, nicht wahr? Und wie sieht es aus, wenn Sie einen Gott haben? Wie sieht Ihre Beziehung zu diesem Gott aus? Ja? Wir haben es ernst gemeint mit diesem Gott. Wir haben versucht, unser Leben in Ordnung zu bringen mit diesem Gott. Und wir versuchen, auf ihn zu hören. Immerhin hat dieser Gott sich gemeldet und er hat seine Vorstellungen nicht zurückgehalten. Gott hat gezeigt, was er von Menschen will und wie sie sich zu verhalten haben. Und es gibt nur einen Gott. Nur einen Gott überall in der Welt. Ja? Und er hat nur ein Wort gesprochen, nicht im Koran, sondern dies ist sein Wort. Ja? Da werden wir gegen den Strom schwimmen. Ja? Denn der Pluralismus ist heute Staatspolitik und deshalb auch Schulpolitik. Also wollen wir die Wahrheit als Wahrheit für alle Menschen vertreten. Also Salz sein, bewahren, dazu beitragen. Wenn es uns nicht gegönnt ist, gut, dann müssen wir leiden. Es sollte also das Gute bewahren. Weiter. Wenn es heißt, euer Wort sei mit Salz gewürzt, habe ich schon gesagt, es sollte gegen Fäulnis wirken. Wir sind gegen das Böse. Und die Würzqualität sollte angenehm sein. Das Reden sollte also nicht zu salzig sein. Manchmal streuen wir zu viel Salz rein. Ja? Also die Würzqualität möchte angenehm sein. Das braucht aber Weisheit, von der schon die Rede war. Und er sagt nicht nur, euer Wort sei mit Salz gewürzt, sondern er sagt, euer Wort sei immer gnädig und gewürzt. Also fortdauernd, keine Ausnahmen. Das ist schwer, ja? Da braucht es ständige Gnade. Ständige Gnade und Hilfe. Die Begründung der Weisung in Vers 6, zweiten Teil. Zu wissen, wie ihr einem jeden antworten sollt. Antworten, aha. Jemand hat offenbar gefragt oder hat gesprochen. Vielleicht ist es keine Frage, aber wir müssen wohl reagieren. Wie reagieren wir? Da müssen wir schon vorher uns üben im gnädigen und salzigen Reden und vorher beten um Weisheit. Damit, wenn die Gelegenheit da ist, wir in rechter Weise bei Ungläubigen oder bei Gläubigen reagieren. In rechter Weise. Die Zunge ist das schwerste Glied zu erobern. Wir sind hier bei der schwierigsten Stelle des Heiligungslebens. Damit wir wissen, wie wir zu sprechen haben. Wir sollten aber beten, dass wir so leben, dass Leute Fragen stellen. Petrus sagt, seid bereit, Antwort zu geben auf jemanden, der Fragen stellt in Bezug auf die Hoffnung, die ihr mit eurem Leben und Wort zum Ausdruck bringt. Versuchen wir so zu leben, dass Leute fragend werden, auch wenn sie manchmal herausfordernd sprechen. Ich hatte einmal einen Mitarbeiter, der gab zu, als wir unbekehrt waren, haben wir manchmal mit Christen gesprochen und dann haben wir sie ihnen wirklich zugesetzt. Warum? Wir wollten wissen, ob sie echt waren. Welch eine Offenbarung. Ja. Manch ein Christ denkt, oh, dies ist schwierig, ja. Ich werde verfolgt. Nur Geduld. Vielleicht ist da ein Herzensruf, ein Herzensschrei hinter dieser Art. Ja. Wollen wir nicht so schnell uns zurückschrecken lassen. Wollen wir gnädig bleiben, Salz gewürzt bleiben. Paulus weiß, wenn unser Reden sowohl gnädig als salzig ist, werden wir eher eine Antwort parat haben und auch eher in rechter Weise reagieren können.